Ja, Shalom und guten Morgen wünsche ich euch und ich hoffe, dass ihr schöne Weihnachtstage erlebt habt. Wir nähern uns ja bereits wieder mit ganz großen Schritten dem Jahreswechsel und betrachten dabei einen ganz interessanten Aspekt aus der Königreichskultur, aus der Bergpredigt. Wir haben bereits gesehen, dass diese Wortansammlung von Jesus für die heutige Zeit eine ganz große Relevanz hat. Und dass sie da, wo sie angewendet wird, die Grundlage bildet, dass sich Gottes Segen in unserem Umfeld multiplizieren kann. Jesus hat uns in der Bergpredigt die Kultur vermittelt, die in seinem Königreich herrschen soll. Sie ist auch wie die Abschrift der himmlischen Gesetzmäßigkeiten und beschreibt so die Qualitäten, welche die Bewohner des Himmels besitzen. Und so wünscht sich unser himmlischer Daddy, dass wir Jesus schon hier auf dieser Erde immer ähnlicher werden. Und dass diese wunderbare DNA des Heiligen Geistes immer mehr in uns Gestalt annimmt. Sodass sein Wille hier auf dieser Erde geschieht, wie das jetzt schon im Himmel der Fall ist. Und Jesus wollte seinen Nachfolgern klar machen, dass er nicht gekommen war, ihnen eine neue Religion oder einen neuen Katalog von Verhaltensregeln, von Geboten und Verboten aufzuzwängen. Er wollte ihnen sagen, dass Gott ihnen jetzt einen neuen Geist in ihr Inneres geben wollte, damit sie nach seinen Gesetzmäßigkeiten leben würden. Und seine Botschaft war, dass der neue Wein, den er bringen würde, aber nicht einfach in alte Weinschläuche gegeben werden konnte. Und so hat Jesus in der Bergpredigt aufgezeigt, welches Umdenken, welche Veränderungen, welche Transformationen der Geist Gottes am Herzen eines bekehrten Menschen vornehmen möchte, wenn er dazu eingeladen wird. Und Jesus ermutigt uns in der Bergpredigt zu einem Lebensstil, der unter der Führung des Geistes Gottes steht und der auch eine ganz klare Zielrichtung und ein klares Profil hat. Das haben wir zum Beispiel gesehen bereits schon in den Seligpreisungen, dann im Aufruf, Licht und Salz zu sein, im Appell zum Führen eines lebendigen, zielgerichteten Gebetslebens, im Aufruf zum Handeln im gegensätzlichen Geist oder aber im Appell an seine Nachfolger, sich nicht zu sorgen und sich auf das Entscheidende auszurichten. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Unser Leben soll also eine klare Zielrichtung, ein klares Profil haben, das entsprechende Spuren hinterlässt, wo wir durchgegangen sind. Und dann ermutigt uns Jesus in der Bergpredigt auch gut hinzuschauen, aus welchen Herzenshaltungen, aus welchen Motivationen, aus welchen Beweggründen wir Dinge tun, die gut sind oder die richtig sind. Und er betont in diesen wenigen Versen auch mehrmals, dass die Haltung, aus der wir Dinge tun, auch einmal unseren Lohn bestimmen. Und so steht da zum Beispiel in Matthäus 6,1: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht von dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Und Jesus sagte dann zum Beispiel auch, beten ist gut. Und er erklärt auch gleich, wie das geschehen soll. Aber dann sagte er im gleichen Ton, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. die sich zum Gebet gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Dasselbe Konzept wiederholt er dann gleich nochmals, als er dann vom Fasten spricht. Beten, Fasten, Almosen geben, das waren ganz grundlegende Elemente der jüdischen Frömmigkeit. Und Jesus bestätigt den positiven Wert dieser Handlungen, aber er ermahnt uns, dass sie im Gehorsam gegen Gott und in der Liebe zu ihm geschehen sollen. Und nicht, um Ehre von Menschen zu suchen. Und wenn wir also nur deswegen Gutes oder das Richtige tun, um die Zustimmung, um die Bewunderung anderer zu gewinnen, dann verlieren wir die Belohnung und die Ehre, die Gott uns eigentlich schenken möchte. Und Jesus entlarvt Menschen, die unter dem Vorwand, Gott ehren zu wollen, in Wirklichkeit aber ihre eigene Ehre suchen, als Heuchler, als unaufrichtige Menschen. Das ist interessant, ein Heuchler wird im Neuen Testament als jemand dargestellt, der ein Schauspieler ist, der vorgibt, gottgefällig zu leben und Gerechtigkeit zu lieben, aber in Wirklichkeit selbstsüchtig ist und sich selber damit betrügt. Tatsache ist, dass wo immer wir ringen um Anerkennung oder versuchen Beifall für unsere eigene Leistung, für unsere eigene Frömmigkeit zu bekommen, wir überhaupt nicht verstanden haben, was es heißt, aus der Gnade zu leben. Aus der Gnade, oder wie wir auch anders übersetzen könnten, aus der unverdienten Gunst zu leben, bedeutet erstens, sich einzig und allein auf die Verdienste von Jesus Christus zu stellen. Und aus der Gnade zu leben bedeutet zweitens, dass unsere Beziehung zu Gott auf das ausgerichtet ist, was er für uns tut, und nicht, was wir für ihn leisten können. Und aus Gnade zu leben bedeutet drittens, aus der Kraft, aus den Ressourcen, aus den Impulsen, aus der Inspiration zu leben, die Gott uns durch seine Gnade darreichen möchte. Und das jeden Tag. Und wenn wir also die Gnade verstehen, die Jesus uns schenkt, dann richten wir unsere Augen auf Jesus und wir beschäftigen uns nicht mehr damit, was wir alles sind und aus uns heraus fertig bringen. Und deswegen fällt von uns auch dieser Druck ab, anderen immer aufzeigen zu müssen, wie gut wir sind. Und so lernen wir auch ehrlich zu unseren Fehlern, zu unseren Schwächen, zu unseren Begrenzungen zu stehen. Dann können wir sogar alle Masken abnehmen, die wir aufgesetzt haben, um unsere Schwächen zu verdecken. Und wir tragen diese nämlich ganz gerne, weil wir Angst haben, dass sonst unsere Schwachheiten ans Licht kommen würden. Hey, wenn wir aber verstehen, dass die Gnade auf der Initiative Gottes für unser Leben basiert, was die unerschöpfliche Kraft des Heiligen Geistes in uns bewirken möchte und nicht auf dem, was wir für ihn krampfen können, können wir auch unseren Stolz abladen. Und wir können mal zu unserem Bruder sagen, hey Bruder, ich schaffe dies und jenes nicht allein aus mir selbst heraus. Diese Versuchung, jene Herausforderung steigt mir über den Kopf. Ich brauche dich. Bitte bete doch für mich, denn da stehe ich wirklich an. Und so befreit uns die Gnade auch von diesem Druck, dass wir uns mit anderen messen müssen. Und sie entbindet uns sogar davor, andere kritisieren zu müssen, damit wir dadurch besser dastehen. Und Jesus ermutigt uns also, hinzuschauen, aus welchen Herzenshaltungen, aus welchen Motivationen, aus welchen Beweggründen wir Dinge tun. Und der gute Geist Gottes möchte uns inspirieren und die Kraft geben, immer wahrhaftiger, immer ehrlicher zu werden und das umzusetzen, was Paulus uns beschrieben hat in Kolosser 3, 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, aus für den Herrn und nicht für Menschen. Ja, Jesus ermutigt uns in der Bergpredigt also zu einem Lebensstil, der Profil hat. Zu einem Lebensstil, der unter der Führung des guten Heiligen Geistes steht und der auch eine ganz klare Zielrichtung hat, auch was unsere Haltungen angeht. Und unmittelbar nach dem Abschnitt über die Bergbeweggründe und über die richtigen Herzenshaltungen zeigt Jesus uns dann auf, welchen Schätzen wir nachjagen sollen. Viele, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, steht in Matthäus 6, 19. Ja, viele denken wenig darüber nach, dass Jesus für sich selbst einen ganz krassen Lebensstil gewählt hat, der für uns sehr ungewöhnlich ist. Er verzichtete auf ein regelmäßiges Einkommen. Er gründete keine Familie. Er bildete keinen eigenen Besitzstand. Sein Lebensstil war asketisch. Ja, er erklärte sogar von sich selbst, die Füchse haben Höhlen und die Vögel Nester. Ich jedoch habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Und ich bin überzeugt, dass die Askese, wie sie Jesus auslebte, für ihn nicht ein starres Gesetz war, sondern eine Lebenskunst, welche aus einer tiefen Liebe zum Leben und zu seinem himmlischen Vater entsprungen ist. Und der Verzicht war für ihn nie Selbstzweck, sondern Suche nach Höherem, Suche nach Besserem, Suche nach intensiverem Leben. In seinen eigenen Worten ausgedrückt, die Suche und das Trachten nach dem Reiche Gottes. Und er sagt ja auch selber, das Reich Gottes ist aber Leben in Fülle. Jesus hatte aber nie für alle denselben Lebensstil gefordert. Jesus hat nie gesagt, dass wir alle ehelos bleiben oder auf ein eigenes Haus verzichten sollen zum Beispiel. Er anerkannte durchaus verschiedene Lebensformen. Und wenn Jesus sagte, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, meint er damit nicht, dass wir Geld, dass wir Materielles kategorisch verachten sollen. Gott hat selbst eine ganze Reihe von frommen Menschen mit Reichtum gesegnet, wie zum Beispiel Abraham oder auch Hiob. Und das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen, stellt sogar unseren materiellen Schutz, Besitz unter Gottes Schutz. Und das Geld, das wir im Portemonnaie haben, ist an sich nicht kategorisch schmutzig oder verwerflich, sondern es ist auch eine gute Gabe Gottes, für die wir dankbar sein sollen. Entscheidend ist nur, was für eine Haltung wir ihm gegenüber einnehmen. Und Jesus hat auch nicht gemeint, dass wir generell auf Vorratswirtschaft verzichten sollten. Mit seiner weisen, mit seiner ganz klugen Vorratswirtschaft hat zum Beispiel der Josef seine Familie und tausende Menschen gesegnet und vom sicheren Hungertod befreit. Und mit dem Mammon, den Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 6, 24 anprangert, ist der Besitz gemeint, auf den man sich verlässt. Jesus ist es aber wichtig, dass wir uns nicht wie der reiche Bauer in Lukas 12 einbilden sollen, dass unsere Zukunft von unserer eigenen Vorratswirtschaft abhängt. Und dieser hatte vergessen, dass Gott uns nur das tägliche Brot schenken möchte, um das er täglich neu gebeten sein will und für das man ihm auch täglich neu danken soll. Und so lesen wir weiter. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Tja, nicht umsonst sagt man, dass der Mensch Jäger und Sammler ist. Es liegt in seiner gefallenen Natur, vorzusorgen, zu horten und zu sammeln. Und je attraktiver, je wertvoller etwas ist, desto mehr interessiert es uns und wird es für uns zu einem Schatz, mit dem wir uns abgeben und uns beschäftigen. Tja, was ist eigentlich ein Schatz? Ein Schatz ist immer etwas, das einen Wert besitzt. Und dieser Wert kann ganz individuell sein und ist manchmal auch nicht für jeden sofort ersichtlich. Ein Wert eines Schatzes kann auch von den persönlichen Lebensumständen und von den aktuellen Bedürfnissen abhängen. So ist zum Beispiel eine Truhe mit Schmuck für einen sterbenskranken Krebspatienten weniger wert, als zum Beispiel die Erfahrung von lieben Menschen umgeben zu sein. Unsere persönlichen Schätze sind das, was uns zentral wichtig erscheint. Und Jesus hilft uns, die Zielrichtung unseres Lebens und den Schatz, nach dem wir streben, zu identifizieren, indem er sagte, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Unser wahrer Schatz liegt dort, wo wir am meisten Gedanken, am meisten Zeit, am meisten Geld und Leidenschaft investieren. Ich wiederhole es noch einmal. Unser wahrer Schatz liegt dort, wo wir am meisten Gedanken, Zeit, Geld und Leidenschaft investieren. Wie gesagt, gilt es ganz individuell zu definieren, was für einen persönlich ein Schatz ist. Jesus sagt auch nicht, wir sollen keine Schätze sammeln, sondern die richtigen. Und Jesus rät uns, dass wir keine wertlosen Schätze sammeln und dafür unsere Zeit, unsere Gedanken, unsere Energie und unser Geld einsetzen. Wertlose Schätze sind für ihn Dinge, die der Vergänglichkeit ausgeliefert sind. Und deswegen können sie auch niemals sicher sein. Münzen zum Beispiel können rostig werden. Papier kann verbrennen. Und auch das schönste Kleid fällt irgendwann der Motte zum Opfer. Und stattdessen sollen wir Schätze im Himmel sammeln, weil dies die einzigen Investitionen sind, die einen bleibenden Wert haben. Ja, aber was meint Jesus jetzt mit diesen himmlischen Schätzen? Schätze im Himmel sammeln hat einmal mit unseren Herzen zu tun, mit unseren innersten Wesen. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz, sagt Jesus. Das Herz ist die Mitte des Menschen, unser Ich. Das Herz sind wir selber. Und so ist Gott erstrangig an uns selbst interessiert und nicht bloß an unseren superguten Taten. Schätze im Himmel zu sammeln hat aber auch zu tun, wie wir, die uns individuell an vertrauten Talente und Ressourcen wie Gesundheit, wie Zeit, wie Geld oder wie Möglichkeiten einsetzen. Und so kann für den einen Schätze im Himmel zu sammeln bedeuten, Frieden zu stiften, barmherzig zu sein, Traurige zu trösten oder Entmutigte aufzurichten. Für einen anderen kann Schätze im Himmel zusammen bedeuten, treu zu sein oder Liebe ganz praktisch in die Tat umzusetzen oder menschliche Wärme weiterzugeben. Es hat auch etwas damit zu tun, wie wir uns einsetzen, unsere Berufung zu finden und sie umzusetzen. Wir sehen auch, dass jeder von uns so etwas wie ein himmlisches Bankkonto hat. Da werden zum Beispiel gute Werke und Liebestaten auf einer Art Punktekonto im Himmel festgehalten, weil Gott eben auch ein absolut gerechter und guter Gott ist und so die Gläubigen im Preisgericht entsprechend belohnen möchte. Denken wir dabei immer auch an den Textzusammenhang, dass unsere Haltungen, unsere Beweggründe dabei ganz entscheidend sind, wie dieser Lohn einmal ausfallen wird. Und mögen unsere guten Werke nie zu Denkmälern werden, die uns Sicherheit im Himmel vorspiegeln sollen. Vergessen wir nie, dass unser Leben viel länger dauert als nur die paar Jährchen hier auf dieser Erde. Und so vergleicht die Bibel das Leben hier auf dieser Erde mit einem Aufenthalt in einem fremden Land. Deswegen beschreibt die Bibel erlöste Menschen als Fremdlinge, als Pilger, als Wanderer, weil die Bibel in Philipper 3,20 sagt, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Hebräer 13, 14, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben können. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Je besser wir das begriffen haben, desto mehr setzen wir unser Leben so ein, dass es eine gute Saat ist für die Ewigkeit. Frage: Habt ihr gewusst, dass auch Jesus sein ganzes Leben gegeben hat, um Schätze im Himmel zu sammeln? Was bedeutet es für ihn zu sagen, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein? Die Schätze, die Jesus sammelt, das sind wir Menschen. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch gesündigt hat, dass jeder Mensch von Gott abgefallen ist. Wir haben gegen ihn rebelliert und seine Liebe mit Füßen getreten. Und so hat uns die Sünde, hat unser Leben zerstört, hat es degeneriert. Sehen wir bloß das Elend an in der ganzen Welt. Doch trotz der Sünde hattest du und ich ganz offensichtlich noch so einen hohen Wert in Gottes Augen, dass er seinen einzigen Sohn stellvertretend für dich und für mich sterben ließ, damit du und ich gerettet und losgekauft werden konntest von der Realität des ewigen Verderbens. Und darum schrieb Paulus in 1. Korinther 7, 23, ihr seid teuer erkauft worden. Er meinte, Christus hatte uns Menschen für den Himmel erkauft, mit allem, was er hatte, mit seinem eigenen Leben. Und hör gerade, auch du bist ein großer Schatz Christi, den er sammeln wollte. sein Herz, ja, er hat sich selber dafür hingegeben. So groß war seine Liebe zu dir und so wertvoll bist du in seinen Augen. Sag, hast du seine Liebe schon erwidert? Hast du sein Erlösungswerk ganz persönlich für dich in Anspruch genommen und für dich geltend gemacht? Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Es bleibt für mich kein Zweifel dabei, dass der größte, dass der wertvollste Schatz im Himmel, den wir Menschen finden können, Jesus selbst ist. Und so lesen wir in Matthäus 13,44: Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und er verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Je besser Menschen diesen wunderbaren Erlöser Jesus erkennen und kennenlernen, desto mehr verlieben sie sich in ihn und hängen ihr Herz mit großer Freude an ihn. Er wird ihre Zielrichtung, er wird zum Fokus ihres Lebens. Er ist so schön, er ist so wertvoll, dass die anderen Dinge einfach an Bedeutung verlieren. Er wird zu ihrem Schatz, er wird zu ihrem allerhöchsten Gut, an dem sie mit Leib und Seele hangen. Und je mehr sie ihn betrachten, je mehr sie ihn umklammern, desto mehr werden sie selber verwandelt in sein wunderbares Bild. Ja, Menschen, die die Gnade Gottes verstanden haben, die haben nicht das erstrangige Ziel, ihre guten Taten auf ihrem himmlischen Punktekonto aufzuhäufen. Sie möchten vielmehr die Liebesbeziehung zu Jesus, ihrem allergrößten Schatz, lebendig halten, dass sie wachsen, dass sie reifen kann und dass sie ihm immer ähnlicher werden. Alles vergeht. Gott allein ist ewig. Und darum ist Gott und die Nähe zu ihm der entscheidende Schlüssel zu allen bedeutungsvollen Schätzen unseres Lebens. Amen. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist. Und wir möchten dir danken, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Du hast uns ermutigt, hinzuschauen und unsere Beweggründe, unsere Herzenshaltungen immer wieder anzuschauen. Herr, wir möchten lernen, frei zu werden. Wir möchten lernen, ehrlich zu werden. Wir möchten einfach glauben, dass du uns veränderst, Herr. Und dass wir lernen, dich zu lieben und dir zu dienen aus ehrlichen Herzenshaltungen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, unsere Schätze zu identifizieren. Und wir danken dir, dass du uns ermutigst, ewige Schätze zu sammeln. Und du sagst uns, das, was wir jetzt schon für den Himmel sammeln, das werden wir mal eine ganze Ewigkeit lang genießen können. Und wir danken dir über allem, dass du der allergrößte Schatz bist, den wir finden können. Wir danken dir von ganzem Herzen für der, der du bist. Und dass wir mit dir in einer Liebesbeziehung stehen dürfen. Und dass wir dich betrachten dürfen. Und dass währenddem wir das tun, wir dir immer ähnlicher werden. Jesus, du bist der größte Schatz, den wir haben können. Wir danken dir, dass du uns nicht zur Leistung herausforderst, sondern dass du uns neu ziehst in deine Liebe, in deine herrliche Nähe und dass wir diese Liebesbeziehung mit dir immer wieder neu aufbauen können. Wir danken dir, dass du mit uns kommst in dieses neue Jahr, Herr. Und du sollst der Schatz sein, für den wir leben, Herr. Unsere Leidenschaft soll für dich brennen, Jesus. Du sollst unser Fokus sein und unsere klare Ziellinie, unsere klare Ausrichtung. Wir danken dir von ganzem Herzen. Danke, dass du mit uns gehst. Danke, dass du an jeden Einzelnen segnest. Oh, wir danken dir für deine wunderbare Güte und Liebe. Amen.